Bis zum 3. Februar hast du noch die Möglichkeit, dich für unseren Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice anzumelden, der am 5. Februar wieder startet. Ich würde die Gelegenheit an deiner Stelle nutzen, denn das ist wirklich ein richtig toller Kurs, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und innere Stimme geht. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, schau doch mal in die Shownotes, da findest du alle Informationen. Ich würde mich freuen, wenn ich meine Begeisterung für den Kurs in diesem Jahrgang mit dir teilen kann. Woran erkennt man den Unterschied? Es ist die Absicht, es ist die Wiederholung und es ist die Auswirkung. Also die Absicht ist eben eine des wirklich systematischen Kleinmachens. Die Wiederholung ist, und daran stellst du es dann auch fest, hey, das ist mit einer Person, die nie zwei Wahrheiten zulässt. Die niemals sagt, ja okay, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Das ist mit einer Person, die sich nie entschuldigt. Und die, wenn man das Thema anspricht, einem das Gefühl gibt, jetzt auch noch blöd zu sein dafür, dass man es anspricht.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalee Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Clausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Clausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Legen wir los. Neulich kam ein Klient zu mir, er war so ein erfahrener Projektmanager und der kam zu mir, weil er zunehmend an sich selber zweifelte, dem ging es richtig schlecht. Er sah sich über Monate hinweg irgendwie so subtilen Manipulationen seines Vorgesetzten ausgesetzt und immer wieder wurde irgendwie behauptet, er hätte Absprachen nicht eingehalten, obwohl eigentlich alles dokumentiert war und seine Arbeit wurde im Team diskreditiert und am Ende hat dann irgendwie der Chef noch gesagt, dass das seine eigene Idee war. Und zudem wurde ihm regelmäßig unterstellt, dass er irgendwie hypersensibel sei und irgendwie gar nichts abkönnte und völlig überfordert mit der Aufgabe. Diese ständigen Vorwürfe, denen dieser Mensch ausgesetzt war, die führten dazu, dass er irgendwann an sich selber total zweifelte und gar nicht mehr so richtig wusste, wer jetzt hier eigentlich recht hat und dachte, ja, vielleicht stimmt meine eigene Wahrnehmung nicht mehr. Also ihr könnt euch vorstellen, wie schlecht es dem ging. Und das, was ich euch gerade erzähle, ist ein ganz klassischer Fall von Gaslighting. Gaslighting am Arbeitsplatz, um ganz genau zu sein. Und wenn ich so an diese Geschichte zurückdenke, dann geht's mir irgendwie ganz schaurig den Rücken runter, weil es so furchtbar ist. Und deshalb haben wir uns auch vorgenommen, heute diesem Thema eine Folge zu widmen. Genau, wir brauchen, glaube ich, erstmal eine richtig knackige Definition, weil Gaslighting ja ein sehr abstrakter Begriff ist. Ich wusste auch im ersten Schritt in der Vorbereitung gar nicht, dass das so heißt. Liebe Ranghild, was ist Gaslighting? Woher kommt der Begriff?
Also ich wusste ja, was es heißt und habe mich aber immer gefragt, warum heißt es eigentlich Gaslighting? Und es geht zurück auf ein Theaterstück von Patrick Hamilton aus dem Jahr 1931, glaube ich, oder 38. Und da gibt es zwei Protagonisten, nämlich Bella und Jack Manningham. Und der Jack, der manipuliert seine Frau psychologisch, bis sie denkt, sie sei verrückt. Und das macht er unter anderem, also das ist eins von diesen Hauptmechanismen, die er da anwendet, macht er, indem er die Gaslichter, also die Gaslights, dimmt und dann irgendwie das Haus nach Wertsachen durchsucht. Und immer wenn sie ihn darauf aufmerksam macht, dann sagt er, du bildest dir das ein, das stimmt überhaupt nicht, das ist gar nicht passiert. Und das wurde dann von einer Psychologin, Robin Stern heißt die, vor ungefähr 20 Jahren so als Begriff aufgenommen, quasi als Metapher für eine Form der psychologischen Manipulation, die systematisch, ob jetzt bewusst oder unbewusst, darauf ausgerichtet ist, dass das Opfer des Gaslightings irgendwann total an sich selbst zweifelt und überhaupt gar nicht mehr weiß, inwiefern der eigenen Wahrnehmung noch zu trauen ist. Also es ist eigentlich echt ein Machtkampf und ein destruktives Verhalten, was zur Konsequenz hat, dass jemand an seiner Wahrnehmung zweifelt, also sei es jetzt an seinen Gedanken, an seinen Gefühlen oder an seinen eigenen Bedürfnissen, dass die überhaupt eine Berechtigung hätten und dass die Person vielleicht auch an ihrem Gedächtnis zweifelt, also dass sie sich irgendwie falsch erinnert oder dass ihre Realität irgendwie in Frage gestellt wird, vor allen Dingen dann durch sich selbst. Und das führt dann letztendlich dazu, dass die Opfer, wenn es richtig lange angeht, an ihrer geistigen Gesundheit zweifeln.
Ist ja wirklich hart. Mhm. So richtig vorstellen kann ich mir das immer noch nicht. Also warum, ja, wie kommt es zu solchen, also gerade am Arbeitsplatz finde ich es irgendwie noch absurder. Wie kommt es dann auch dazu, dass dann alle scheinbar ja mitmachen? Weil man könnte ja das auch einfach aufklären, ne? Wenn einer versucht, jemand anders irgendwie so, das ist ja eine Art von Mobbing wahrscheinlich, irgendwie zu manipulieren, würde das ja vielleicht anderen auffallen. Also wie kann das so weit kommen, dass das wirklich bei eben solchen Klienten, wie ich gerade geschildert habe, dass das funktioniert?
Ja, super Frage. Also ich wollte nochmal vorwegschieben, dass wir ja und auch schießen, aber dass wir quasi ja jetzt hiermit eben wieder mit diesem Extrem und ja auch vielleicht jetzt ein, zwei extremeren Beispielen eben wieder dafür sensibilisieren wollen und das überhaupt erstmal in ein Bewusstsein rufen. Weil es kann eben ganz, ganz zart anfangen, wirklich wie so ein zartes Pflänzchen und man denkt so, ach, hatte vielleicht einen schlechten Tag oder die war irgendwie, also es kann sowohl männlich, weiblich, also es kann in jede Richtung gehen, das ist vielleicht auch noch wichtig. Und dass das dann ein Prozess ist, also es ist nicht mit einer Aktion quasi, das kann man dann zwar sagen, wurde einmal gedimmt oder einmal auch gezündelt, wenn man es zuspitzt, aber das reicht noch nicht, um natürlich diese wirklich das Gefühl, ich wurde jetzt eigentlich gezielt desorientiert oder bis zu so einer kognitiven Dissonanz irgendwie geführt. Das ist natürlich kein meistens strategisch gezielter Prozess, sondern das passiert häufig eben gerade in so Macht- und Ohnmachtsstrukturen, wo jemand im Grunde wirklich über den anderen verfügen will, eine gewisse Abhängigkeit eigentlich auch schaffen will häufig. Und das ist den Menschen nicht bewusst, das ist ganz wichtig. Und
ist das denn den Tätern bewusst?
Auch nicht immer, nee. Auch meistens, also klar, die haben natürlich ein Bewusstsein dafür, dass sie irgendwie Recht haben wollen oder auch vielleicht auffallen wollen oder ähnliches. Aber es ist keine Struktur, die quasi, wenn die gespiegelt wird, dass denjenigen das sofort klar ist. Ganz im Gegenteil. Man kann sagen, es gibt häufig sehr hohe Korrelationen mit narzisstischen Facetten. Das gibt's schon. Also da gibt's vielleicht, wenn sich jemand jetzt zuhört, merkt man vielleicht, dass es da Ähnlichkeiten gibt, weil man sich ja fragen müsste, wie entdecke ich das überhaupt? Wo fängt das überhaupt an? Wo hört das auf? Ne? Das sind super wichtige Fragen. Aber häufig geht das so los, dass man eben Verbreitung von Unwahrheiten in die Welt setzt im Grunde und da vielleicht dann das System das erste Mal so ein bisschen überlegt, war das wirklich so? Aber da man häufig das nicht direkt miterlebt hat oder nicht genau weiß, wie der Hergang zum Beispiel einer solchen Präsentation oder eines solchen Projekts war, dass man dann vielleicht sagt, ah ja, vielleicht haben die das ja gemeinsam gemacht, also hat jetzt die Chefin oder der Chef eben das quasi jetzt in dem ersten Gespräch für sich in Anspruch genommen oder den aus irgendwie Vergesslichkeit, den Projektleiter nicht genannt. Ich meine, so wird dann eben häufig das ja erstmal so verständlich im Alltag eingebunden. Und dann muss es aber Wiederholungen geben. Also es müsste wiederholte Anschuldigungen geben und wiederholte Themen, dass man eben überhaupt in diese Täter-Opfer-Struktur kommt.
Und du hattest ja eben gefragt, wie genau das entsteht oder warum das überhaupt entstehen kann, ne? Und man weiß auf jeden Fall, dass da häufig zwei verschiedene Arten von Persönlichkeiten auch aufeinanderstoßen. Also da gibt's auf der einen Seite eben den Menschen, meist der Täter, der ein krasses Bedürfnis hat, Macht und Kontrolle auszuüben, der vielleicht immer überlegen sein muss, weil er oder sie Beziehungen auf Augenhöhe gar nicht wirklich aushalten kann. Und das ist ja ein Bully-Verhalten, ne? Das ist wirklich also richtig Mobbing und Bullying und diese Struktur ist darauf ausgerichtet, das Haus der anderen einzureißen, um das eigene Haus größer erscheinen zu lassen. Ne? Und damit ist es, nimmt man an, im Kern eben eigentlich in einer Unsicherheit begründet, die dann auf andere projiziert wird. Ne? Und manchen ist es nicht bewusst, aber es gibt durchaus auch Leute, die merken, was sie da machen und die das auch sehr systematisch einsetzen. Die haben auf jeden Fall wenig Reflexionsvermögen, weil sie natürlich überhaupt mit gar keiner Wahrheit konfrontiert werden wollen, die ihr eigenes Selbstbild, in dem sie total das Zentrum der Welt sind, in irgendeiner Form angreifen. Und so ein Mensch trifft dann auf eine Persönlichkeitsstruktur, also bei denen es dann wirksam ist, weil ein Täter braucht ein Opfer und ein Opfer wird nur zum Opfer, wenn es den Täter quasi nicht verlassen kann, ne? Und das sind dann häufig Menschen, die vielleicht ein ganz hohes Bedürfnis nach Akzeptanz und Harmonie haben, die eher gefällig sein wollen, die das nicht gut aushalten können, wenn sie jemand nicht so mag und die vielleicht auch ganz vulnerabel sind und generell ein Problem haben, Grenzen zu setzen. Und was man auch weiß, ist, dass sowohl Täter als auch Opfer mit einer überproportional hohen Wahrscheinlichkeit selbst solche Mechanismen in ihrer Kindheit schon erlebt haben. Also entweder Zeuge von Gaslighting und Herabsetzung, Manipulation, Abwertung, Absprechen von Gefühlen waren oder das auch am eigenen Leib sogar erlebt haben, weil die Eltern vielleicht gesagt haben, ach, das bildest du dir ein oder sei doch nicht so empfindlich oder so, weil generell ist es eben so, dass die Menschen Lügen oder Tatsachen verdrehen, dass sie dem Gegenüber Gefühle absprechen, also wirklich sagen, also niemand außer dir hat das so empfunden, da musst du wohl irgendwie falsch liegen, ne? Oder dass sie auch absichtlich die Realität manipulieren, ja, oder für Verwirrung sorgen. Also zum Beispiel eine vorgesetzte Person, die oder den Mitarbeitenden richtig zur Schnecke macht und dem immer sagt, wie wenig er wert ist, und dann gehen sie gemeinsam in ein Meeting. Und dann wird auf einmal die mitarbeitende Person vor allen anderen wahnsinnig gelobt. Ja, da wirst du natürlich innerlich vollkommen aus dem Kompass gebracht.
Also viel so ambivalentes Verhalten.
Voll, total, genau.
Ja. Eigentlich ist es ja entstanden aus einem Beispiel von einer toxischen Paarbeziehung. Also so, ja, wenn man es jetzt herleitet. Genau. Und so versuchen wir ja auch manchmal, dass wir eben sagen, hey, das sind Beziehungsgestaltungen, in dem Fall eben eine heftige und echt eben, wo man total unterdrückt wird oder eben eine Abhängigkeit gebracht wird letztlich. Und das eben mit verschiedenen, sag ich mal, so toxischen oder Gaslighting-Methoden eben.
Und immer wenn deine eigene Wahrnehmung konstant, und das meintest du ja auch gerade, halt über wiederholtes Verhalten, also über Dauer, für nicht valide oder realistisch oder überhaupt berechtigt angesehen wird, und du sowieso schon jemand bist, der vielleicht Glaubenssätze darüber hat, dass du nicht genügst oder dass du nicht so toll bist wie andere oder generell dein Selbstwert vielleicht ein bisschen labiler ist, dann fällt es natürlich auf einen recht nährbaren Boden und du denkst, ah, stimmt es vielleicht? Bin ich vielleicht doch irgendwie jetzt ein bisschen vergesslich geworden? Oder stimmt, vielleicht bin ich doch ein bisschen überempfindlich? Und weil das halt früher häufig auch Opfer waren, hören die Message ja auch nicht zum ersten Mal, ne? Das heißt, es gibt so einen Wiedererkennungseffekt und dann fängt man eben an zu zweifeln, ob das eigene Selbstbild überhaupt noch richtig ist.
Also der Selbstwert wird so richtig sukzessive kaputt gemacht.
Ne? Ja, es gibt so eine richtige Spirale eigentlich, also so eine Downward Spiral oder nach unten gezogenen Teufelskreis, ne? Damit man nicht immer nur mit englischen Worten um die Ecke kommt. Aber der Selbstwert wird eigentlich systematisch runtergesetzt, herabgesetzt. Ne? Dann kann das Selbstvertrauen logischerweise dadurch sinken. Dann gerät man häufig in Passivität, also dann hat man natürlich irgendwann, also erschafft quasi die Struktur auch noch etwas, wofür man dann auch noch herabgewertet wird, weil man vielleicht nicht mehr in die Aktivität geht. Und das muss man sich dann, gibt es vielleicht echt schon die ersten, sag ich mal, grauen Schleier. Also wenn man sich das ja in der Dimm-Struktur ansteckt, dann geht ja auch das Licht quasi weg. Also dann gibt es vielleicht so erste Schatten, die sich schon legen und man wird so ein bisschen eben, ich kann an deinem Gesicht schon sehen,
ja,
dann
also
wird es eben, genau,
runter.
Dann wird es richtig eben, dann kriegt es richtig furchtbare Seiten und und irgendwann zweifelt man dann so an sich, dass man gar nicht mehr denkt, das könnte auch an einem System liegen oder an einem Muster oder, also das hat man einfach wenig Kraft möglicherweise. Und deswegen wollen wir heute einmal darüber für sensibilisieren und darüber reden, dass man eben merkt, aha, sind das vielleicht manchmal schon Strukturen, die an diese ähnlichen, die wir jetzt beschreiben, rankommen.
Und gerade im Arbeitskontext finde ich das gar nicht verwunderlich, dass es da auftaucht, weil wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben, dass in einem Gaslighting-Verhältnis von Täter und Opfer ein Machtgefälle besteht und der Täter darauf ausgerichtet ist, das Gegenüber klein zu halten, dann laden vielleicht eh schon hierarchische Strukturen dazu ein, die noch ein bisschen auszunutzen, ne? Und gerade im Arbeitskontext, und das ist ja unter anderem auch ein Grund für Gaslighting generell, warum das überhaupt stattfinden kann, gibt es natürlich auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach sozialer Akzeptanz, ne? Und außerdem hat der Mensch auch eine ganz große Schwierigkeit, kognitive Dissonanzen auszuhalten. Das heißt, wenn du innerlich ein Gefühl hast und denkst, aber wir haben doch den Termin vereinbart heute und wir haben uns doch darauf geeinigt, dass der per Teams stattfindet, und dann wird dir von außen, von deiner vorgesetzten Person gespiegelt, warum bist du nicht im Büro? Wir hatten fest vereinbart, dass du vor Ort sein musst, ja? So, und dann geht das Meeting schon mal schlecht los, du hast den ersten Knick und denkst, oh Mist, echt, habe ich das falsch verstanden? Scheiße. So, und dann geht vielleicht im Meeting das Gaslighting weiter, ja, dann bereitest du irgendwie eine bestimmte Präsentation vor und dann sagt deine vorgesetzte Person, ich hatte dir einen ganz anderen Auftrag gegeben, und das vielleicht dann sogar auch noch vor 5 anderen Teammitgliedern zum Ausdruck zurückzubringen, ist die nächste Verunsicherung. Ne? Und dieser Teufelskreis, nur um das mal mit so einem Beispiel zu versehen, führt dann dazu, dass du immer selbst unsicherer wirst, weniger Mut entwickelst, deine Meinung zu äußern, weil du ständig das Gefühl hast, hey, vielleicht bin ich von den falschen Tatsachen ausgegangen. Das heißt, du gehst in den Rückzug, du gehst vielleicht sogar in die Isolation, du wirst passiver und das wird dir dann im Jobkontext wieder vorgeworfen. Ja, du äußerst dich ja in Meetings gar nicht mehr, das wird dir dann vielleicht auch von gesunden Vorgesetzten vorgeworfen und dann hast du wieder das Gefühl von Bestätigung, ah, okay, vielleicht bin ich eben doch gar nicht so viel wert, wie ich dachte. Ja, vielleicht ist meine eigene Wahrnehmung in der Dissonanz zur Realität nochmal zu überdenken, weil du quasi die Realität für bare Münze nimmst im Sinne des Feedbacks, was du von außen bekommst.
Was passiert denn dann mit dem Opfer in Anführungszeichen genau? Also was sind so Frühwarnsysteme? Wir wollen ja hier gerne was mitgeben. Also woran, keine Ahnung, also an welchen kleinen Anzeichen kann man merken, oh, vielleicht könnte ich irgendwie weil man davon betroffen sein und sollte früh gegensteuern?
Also Gaslighting führt ja zu einer inneren Destabilisierung. Das heißt, dich insgesamt unsicher zu fühlen und so ein Gefühl von, hä? Hier stimmt doch irgendwas nicht, ist meistens ein sehr gutes erstes Indiz. Also du kannst dich wirklich auf dein Bauchgefühl verlassen. Du musst jetzt nicht irgendwie den Katalog von Kriterien für Gaslighting auswendig lernen, sondern du hast dieses Thema, dass du sicher in ein Gespräch gehst und wenn du rauskommst, denkst du, hä? Kann das wirklich sein? Also die erste Phase von Gaslighting auf der Ebene des Opfers ist wirklich Verunsicherung. Also so ein leichter Verlust von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die eigene Wahrnehmung, in die eigenen Gefühle, ne? So Gedanken wie, habe ich wirklich überreagiert? Kann das sein?
Aber da würde ich wahrscheinlich, wenn mir das jetzt passieren würde, natürlich hat das dann System, ne? Aber wenn mir das jetzt ein paar Mal passieren würde, würde ich wahrscheinlich schnell denken, so, oh, da habe ich bestimmt irgendwas vercheckt.
Ganz genau.
Bei den ganzen Terminen. Also da wäre ich auch anfällig wahrscheinlich, dass dann...
Genau, und meistens fällt es ja auch auf den Boden von, hey, ich bin mir vielleicht gar nicht so sicher. Ja, also
ja,
wir sind
klar.
Natürlich leichter zu gaslighten auf den Ebenen, auf denen wir eine Selbstunsicherheit haben. Ne? Aber das ist nur die erste Phase. Und die zweite Phase ist, und da fängt dann das größte Drama an, dass die Opfer versuchen, sich zu verteidigen. Also dass dann so eine ganz verzweifelte Suche nach Bestätigung losgeht, dass sie Beweise finden wollen dafür, dass sie doch recht haben, dass sie mit Zahlen, Daten und Fakten aufweisen. Und das ist insofern eine verlorene Liebesmüh, weil der Dialog zwischen dem Täter und dem Opfer ja niemals ein sachlicher ist. Das ist kein rationaler Dialog. Da geht es nicht um Fakten. Der Mensch wird nicht durch Fakten überzeugbar sein, weil dadurch ja an seinem Weltbild gerüttelt würde. Also so ein Konfrontieren mit Fakten würde dann nur dazu führen, dass die Entwertung und die Verwirrung noch weitergeht, ne? Weil dann passiert dieses typische Blaming, also die Schuldzuweisung. Dann ist es so, oh, du machst jetzt hier alles kompliziert, indem du das nochmal aufrollst oder auch im privaten Kontext, ne? Dann irgendwie zu sagen, na toll, also jetzt zerstörst du den einen schönen Tag, den wir haben, indem du hier mit so einem Thema kommst. Also es wird immer wieder sozusagen die gleiche Dynamik fortgeführt und deshalb kommst du mit diesem rechtfertigen, erklären, beweisen, kommst du gar nicht weiter.
Aber in so hierarchischen Strukturen sind ja meistens dann noch Menschen da drüber vielleicht oder irgendwie daneben in anderen Führungsrollen. Mhm. Sollte man sich dann an die wenden, also an die nächste Instanz oder?
Genau, ich meine, Reinhold hat es ja schon gesagt, also es ist ja einfach eine ungesunde Struktur, nicht? Und meistens auch ein sehr ungesundes Persönlichkeitsmuster, was eben, wie Reinhold gerade sagte, ja auch nicht unbedingt verbessert werden will. Klar, wenn man jetzt, man müsste dann die Unternehmensstruktur sich anschauen, wenn du jetzt sagst, hey, wie könnte man schon Hilfe anbieten oder wie könnte es zu Hilfe suchen, für Hilfesuchenden eben irgendwie eine Station innerhalb der Unternehmenskultur oder des Unternehmens geben, klar. Also wenn es größere Konzerne sind oder größere Unternehmen, gibt es das ja auch häufig. Nur man müsste natürlich erstmal selber auf den Trichter kommen, woran es liegt und dann wiederum das Vertrauen und den Mut zu haben, das auch zu äußern. Ne? Das ist natürlich in so einer Opfer-Täter-Dynamik dann manchmal gar nicht so einfach.
Und wir dürfen nicht vergessen, das ist ein manipulatives Verhalten. Das heißt, der Täter ist ziemlich wahrscheinlich gleichzeitig total gut da drin, die Realität auch nach oben zu verzerren. Das heißt, auch in dem eigenen Hierarchiegefüge, in dem er ja oder sie ja vielleicht gerne aufsteigen möchte, ist diese Person besonders gut da drin, ein Bild des Heiligen, des Rechtschaffenden, des besonders produktiven und ehrlichen Menschen nach oben abzugeben. Deshalb ist es im unternehmerischen Kontext sehr viel wichtiger, sich Unterstützung eher auf der gleichen Ebene oder bei Stabstellen wie zum Beispiel HR zu suchen. Also nach Unterstützung und Kooperation mit Menschen zu suchen, die mit dieser Person in einer ähnlichen Funktion, die man selbst hat, schon mal Kontakt hatte, weil die safe die gleiche Erfahrung gemacht haben.
Und das ist aber ja auch wieder so tückisch, weil wahrscheinlich merken die Opfer ja nicht, dass da jemand anders Täter ist, sondern sie zweifeln ja an sich.
Ne, ja, dieses komische Gefühl bleibt. Also jeder Mensch, der jetzt Gaslighting-Erfahrung hat, der kennt dieses Bauchgefühl von, das kann doch eigentlich nichts, irgendwas ist hier doch schief. Also gleichzeitig kannst du trotzdem an dir zweifeln und dann irgendwann, und das wäre übrigens die dritte Phase nach der Verteidigung, die natürlich nicht funktioniert, weil es dich immer nur weiter abwärts reißt in der Beschuldigung, in dem offenen Streit, in der Auslebung von bestimmten Machtstrukturen, die da nicht weiterkommen, die fallen dann in die dritte Phase, nämlich die sogenannte depressive Phase. Das ist dann die, in der du aufgibst, in der du dich isolierst, in der du irgendwie den Mut verlierst, noch was für deine eigene Karriereentwicklung zu tun. Also das ist eigentlich dann die Phase, in der quasi der Täter gewonnen hat, ja, weil du deine eigenen Bedürfnisse dann irgendwann auch nicht mehr für valide hältst und sie dann dementsprechend auch zurückhältst, weil du gar nicht mehr sagst, was du eigentlich möchtest, ne? Und deshalb ist es wichtig, dass wir das nicht sozusagen aus einer Brille von einem selbstwertstarken Menschen beschreiben, der sagt, hey, was bildest du dir eigentlich ein? Also ich weiß ganz genau, was ich gesagt und was ich nicht gesagt habe. Ich weiß ganz genau, was ich getan und nicht getan habe. Du versuchst mich hier strategisch zu manipulieren, damit ich an irgendwelchen Meetings nicht teilnehme, damit mein Name nicht auf einer PowerPoint-Präsentation erwähnt wird, damit Kollegen irgendwie schlecht über mich denken. Das ist ja nicht die Person, von der wir sprechen, sondern die Person, von der wir sprechen, die hat vielleicht in diesem einen Lebensbereich oder in dem einen Rollenbereich ihrer Arbeit nicht das Selbstwertgefühl, dementsprechend sicher aufzutreten.
Ja, oder eben vielleicht auch grundsätzlich nicht. Aber wenn man das selber jetzt bei sich beispielsweise glücklicherweise noch ja gar nicht fühlt und auch nicht sieht und sowas, es nicht gibt, das wäre ja total wünschenswert. Also es ist ja eher, wir wollen für einen extremen Fall eben sensibilisieren. Dann könnte man aber trotzdem mal überlegen, eben ist einem das mal aufgefallen jetzt, wo man drüber nachdenkt, gibt es das eventuell im Umfeld? Gibt es vielleicht auch im Freundeskreis? Also es kann ja auch sein, dass man Beziehungen kennt, wo man denkt, ach, das ist irgendwie immer komisch, wenn die gemeinsam auftreten. Und das ist ja noch nichts, dass da irgendwas Schlimmes ist. Aber dann kann man sich natürlich nicht einmischen. Aber falls man das merkt, könnte man ja auch mal eine Frage stellen, wie sich das anfühlt für das Gegenüber etc.
Und es gibt ja auch moderne Filme und Serien, die das Thema aufgreifen, ne? Also ich weiß nicht, ob jemand den Film Girl on the Train kennt. Da gibt es diese Frau, ich glaube, die heißt Rachel, und die beobachtet eben eine andere Frau, die eine Affäre hat. Und der Mann von Rachel nutzt aber systematisch die Alkoholsucht von Rachel, um zu sagen, dass sie sich die Dinge einbildet und dass das alles gar nicht wahr ist. Und weil das eben auf dieses vulnerable Feld von Mist, ja, ich trinke ein bisschen zu viel fällt, zweifelt sie dann eben erst auch an sich selbst. Oder
richtig krasser Film, große Empfehlung.
Big Little Lies ist so eine Serie, in der Celeste mit Perry verheiratet ist und Perry eben auch ein wahnsinniger Manipulator und Bully ist. Und auch da werden so Gaslighting-Methoden angewandt. Und wie du gerade schon meintest, es gibt's ja im Freundeskreis auch manchmal, dass man so erlebt, dass der eine Partner oder Partnerin das Gegenüber so abwertet und immer sagt, ach ja, da stellt sie sich immer ein bisschen an oder das kann er einfach nicht so gut oder so, ne? Also auch so systematische Abwertung. Wenn es langfristig mit der Absicht vollzogen wird, ob nun bewusst oder unbewusst, das Gegenüber an sich selbst zweifeln zu lassen und zu destabilisieren, also unterzuordnen, kleiner zu machen.
Ich habe neulich, seitdem ich mich mit dem Thema jetzt befasse, höre ich es dann, das ist ja immer so, plötzlich dann doch aus dem Umfeld, und vorher dachte ich, das ist irgendwie was ganz Extremes. Da wurde jemand beauftragt, einen Unterstehenden, also in der Hierarchie eine Stufe drunter rauszuekeln, von oben, in dem irgendwie ganz zu ganz ungünstigen Zeiten ganz viele Meetings immer eingestellt werden, also so morgens und abends und so. Und das war so richtig ausgesprochen. Da habe ich mich gefragt, ist das Gaslighting oder ist das einfach irgendwie...
Nee, das ist einfach plain Bullying.
Einfach nur so richtig direktes Mobbing.
Genau, bei Gaslighting ist es ja so, wie Johann vorhin auch meinte, dass dieser Prozess so schleichend ist. Ja, ne? Ja. Also, dass das ganz langsam anfängt, sodass du eben erst noch denkst, stimmt, kann eigentlich sein, dass ich mich geirrt habe. Und das ist, glaube ich, übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt für die Indizien. Also in der Frage, wie stelle ich überhaupt fest, dass ich gegaslightet werde? Weil, ich meine, seien wir ehrlich, jeder hatte schon mal einen Streit, in dem er sagt, Mann, das habe ich dir doch gesagt. Oder, ey, das steht doch im Kalender. Oder, oh, du nervst mich jetzt, wenn du schon wieder, du wirst immer so und so und so und so. Und das ist aber ganz normal. Das ist in jedem Streit, den man in sowohl Arbeits- als auch zwischenmenschlichen Beziehungen als auch Eltern-Kind-Beziehungen mal haben kann. Mhm. Woran erkennt man den Unterschied? Es ist die Absicht, es ist die Wiederholung und es ist die Auswirkung. Also die Absicht ist eben eine des wirklich systematischen Kleinmachens. Die Wiederholung ist, und daran stellst du es dann auch fest, hey, das ist mit einer Person, die nie zwei Wahrheiten zulässt. Die niemals sagt, ja, okay, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Das ist geirrt. Das ist mit einer Person, die sich nie entschuldigt. Und die, wenn man das Thema anspricht, einem das Gefühl gibt, jetzt auch noch blöd zu sein dafür, dass man es anspricht. Also dieses Blaming und Shaming, dieses systematische Anschuldigungen, das findet da eben auf Dauer statt. Ja. Und in jeder normalen Beziehung, in der man sich mal aufregt und mal streitet, gibt es dann trotzdem den Wunsch, das gemeinsam zu klären. Es gibt immer die Ausrichtung. Es geht
in jede Richtung auch. Ne?
Genau, es geht in jede Richtung. Es gibt die Ausrichtung auf eine Lösung und es gibt eben auch die Fähigkeit, sich mal zu entschuldigen und zu sagen, hey gut, vielleicht habe ich es diesmal verballert. Ich meine, das hat doch jeder schon mal erlebt, dass man felsenfest davon überzeugt war, irgendwas gesagt oder eingetragen oder gemacht zu haben und dann stellt man irgendwann fest, oh shit, ich weiß gar nicht, wie mein Gehirn das produziert hat, aber ist einfach nicht passiert. Und dann in der Lage zu sein, zu sagen, ey, tut mir leid, Mann, ich habe es jetzt gemerkt, das ist eben ein ganz normales Missverständnis, was immer wieder auch in normalen Beziehungen auftauchen kann, aber eben nicht systematisch so, dass man ständig das Gefühl hat, in der verteidigenden Rolle zu sein, in der rechtfertigenden Rolle zu sein, ständig das Gefühl hat, irgendwie zu übertreiben, dumm zu sein, nicht wert zu sein, die eigenen Bedürfnisse irgendwie blöd zu finden oder so. Das ist dann schon dieses innere komische Gefühl von hier stimmt doch irgendwas nicht.
Was können wir denn jetzt mitgeben, unserer Zuhörerschaft so an Schutzschild? Also wie können wir uns alle, also einmal natürlich das Wissen darum, das hilft mir jetzt schon mal sehr, aber was können wir, wenn wir jetzt in so einer Struktur arbeiten, wo wir das vielleicht auch bei anderen merken, was können wir tun?
Ja, also ich würde sagen, genau, das Bewusstsein, die Sensibilität ist wichtig, hast du gerade schon gesagt. Das glaube ich auch, dass man das vielleicht in seinem, im Team oder vielleicht erinnert man sich auch an jemanden, der gar nicht mehr im Team oder nicht mehr in der Führung ist, bei dem man vielleicht dachte, stimmt, eigentlich hatte das Züge davon. Also immer wieder gesagt, das ist eine extreme und auch ein richtig ungesundes, ungutes Muster. Also hoffentlich gibt es das nicht häufig und nicht immer. Und dann wäre es natürlich gut, Strategien zu entwickeln, wo man sich wieder mehr Bewusstsein schafft, indem man sagt, hey, ich kann auch anfangen, wieder was zu äußern. Ne? Dann hat Rangel natürlich zu Recht gesagt, ich kann jetzt hier nicht mit der situativen Zahlen-Daten-Faktenlage kommen, aber auf jeden Fall Grenzen könnte sein, Ich-Botschaft zu sagen, hier sind sie über meine Grenze gegangen, ich arbeite von da bis da oder dafür bin ich ehrlich gesagt gar nicht zuständig. Ich glaube, da müsste ich mir nochmal von jemand anderem Unterstützung holen. Oder eben wirklich jemanden hinzuziehen oder wirklich fachkundige Leute natürlich dazu befragen, wie beispielsweise Coaches oder Therapeuten, die einem das wirklich dann einmal mit einem auch da rausziehen aus dieser Logik, um das quasi zu supervidieren.
Und das Spannende finde ich, dass auf der einen Seite natürlich ganz faktische Themen helfen. Ne? Also genau wie Johann gerade sagte, dass du dich zusammentust mit Leuten, dass du vielleicht auch HR ansprichst, dass du Gespräche nicht mehr zu zweit führst, sondern nur noch zu dritt, dass du Dinge dokumentierst, also dass du vor jedem Treffen sagst, ja hey, ne, vorbereitende E-Mail schreiben, absegnen lassen im Gespräch, danach noch eine E-Mail oder sogar wirklich Tonbandaufnahmen oder nur noch Gespräche unter Zeugen. Das ist so eine ganz faktische Absicherung und was ich aber wichtig finde auf der anderen Seite, bei Gaslighting geht es ganz stark darum, dass du lernst, dich zu schützen. Und den Fehler, sich rechtfertigen zu wollen, beweisen zu wollen, dass man Recht hat. Wenn man es mit einem echten Gaslighter zu tun hat, dann ist das eine psychologische Struktur, die nur ganz schwer zu durchbrechen ist, weil es auf Charakterebene stattfindet. Und deshalb halte ich es für so wichtig, und das ist im Coaching auch immer total effektiv, von der Erwartung Abstand zu nehmen, dass du dem anderen die Realität näher bringen kannst, dass es um die Wahrheit geht. Es wird mit einem echten Gaslighter niemals darum gehen, die Realität und die Wahrheit zu finden. Es wird niemals darum gehen, das Problem zu lösen. Es wird immer erstmal darum gehen, einen guten Umgang mit dem Problem zu finden. Ja. Das heißt, du unterlässt sofort, dich zu rechtfertigen, sondern du arbeitest ganz stark erstens an deiner Standhaftigkeit und Standpunktsicherheit, und dafür helfen natürlich Beweise wie Dokumentation und so. Und zweitens machst du einfach extrem deine Grenzen auf, indem du immer wieder sagst, wenn irgendwas falsch läuft. Und zwar nicht, um die gegenseitige Position zu überzeugen, sondern um dich zu schützen, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und dann wirklich solche Joker-Sätze wie wir haben offensichtlich eine unterschiedliche Wahrnehmung der Situation. Ich würde vorschlagen, dass wir uns hier auf ein Missverständnis einigen und eine neue Regel finden. So einfach quasi an sich abperlen lassen, diesen Vorwurf, denn davon lebt ja der oder die Gaslighterin, dass du darauf reagierst, dass du unsicher wirst, und deshalb zeigst du gar keine Unsicherheit.
Totale Grenzüberschreitung eigentlich immer, nicht? Weil es ja darauf ausgelegt ist, dass du den anderen dann doch immer wieder in die Abhängigkeit von dir bringst, also den eigentlich kontrollierst und dominierst. Und deswegen geht es da natürlich dann wieder um eine Unabhängigkeit überhaupt langsam zu erzeugen, ne? Und das dann eben nicht inhaltlich, weil das ist auch spannend, man muss es häufig dann öfter versuchen, weil logischerweise der Prozess ja dann schon fortgeschritten ist. Und nehmen wir jetzt an, wie in einem Extrembeispiel von dem Theaterstück oder Film oder Serien. Also das heißt ja, dass es das auch in der Realität geben muss, sonst würde es die nicht darüber auch keine Filme geben. Und das heißt da auch immer wieder, es gibt immer mal so einen Hint an Hoffnung, den die ganz wunderbar einem geben können, dass es sich doch alles verändert. Und das ist ganz wichtig. Das kann passieren in gesunden Beziehungen, ja, wie wir schon drüber gesprochen haben. Kannst mal einen doofen Scherz oder irgendwas, das darf es ja alles geben. Wir sind ja alle Menschen. Aber es darf eigentlich nie in so eine Routine kommen, dass es wirklich sukzessive den anderen im Grunde undermined.
Aber wenn ich das so höre, also allein schon dieser Stress jetzt, alles zu dokumentieren und vorzubereiten und so, da würde ich doch immer sagen, geh weg. Also
genau, das wollte
warum
ich gerade
sollte
sagen,
man sich dem
total,
überhaupt...
Genau,
der ultimative Schutz
loslassen.
Ist dann zu gehen. Das ist aber in Arbeitsverhältnissen ja gar nicht unbedingt immer so einfach. Ne? Und es ist auch schwer loszulassen, wenn man merkt, hey, ich habe eigentlich recht und der andere eben nicht. Und deshalb ist es so wichtig, keine Emotionen zu zeigen und aber standhaft zu bleiben, also dran zu bleiben. Und unnachgiebig zu wiederholen, was schlecht und nicht richtig läuft, ganz systematisch auch zu Vorgesetzten noch zu gehen, ne, zu HR zu gehen, dann natürlich auch für die eigene Resilienz zu sorgen, also Stressabbau zu machen und vielleicht Sport zu machen, eigene Hobbys zu haben, sich mit Freunden kurz zu schließen, auch mal zu fragen, hey, seht ihr mich manchmal auch so? Passiert mir das öfter? Also sich auch eine Art von Beweisführung im eigenen Lager quasi
also
zu holen.
Also im Grunde ja eine stabile Wirklichkeit aufrechtzuerhalten, weil das im Idealfall ja nicht die Wirklichkeit ist, der du dich aussetzen solltest, sondern ganz im Gegenteil, du solltest eben wieder zu einer Stabilität finden, nicht? Und eben immer wieder gesagt, es ist ja ein furchtbares Extrem und auch ein furchtbares Widerfahren ist, wenn das so ist. Und dementsprechend gilt es, das auch dann, wenn man es erfahren hat, nachzubehandeln. Also heißt dann auch wieder davon natürlich irgendwie das zu heilen wirklich, weil das kann richtig, so eine Struktur kann richtig dazu führen, dass du einfach, also merkt man ja auch an wie wir vielleicht, wenn ich Jalé manchmal oder mich auch selber hier beobachte, dann rutsche ich auch manchmal hier so auf dem Stuhl hin und her und fühlt sich schon im Rücken unangenehm an. Also es ist einfach eine unangenehme Struktur und eine kranke Struktur.
Aber wenn du das jetzt erlebt hast, dann kennst du dieses System von erst denkst du, hä, das ist aber komisch, ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Na gut, vielleicht habe ich mich geirrt. Beim nächsten Mal bist du schon ein bisschen verunsicherter und denkst, Mist, jetzt ist mir das schon wieder passiert, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und so geht das sozusagen fort, bis du es konfrontierst und dann erkennst du den oder die Gastleiterin. Weil wenn du es dann konfrontierst und dann das so abgeschüttelt wird, ach, das war doch alles gar nicht so schlimm, jetzt stellen sich doch nicht so an. Oder wenn dir auch dann vielleicht sowas eher Angreifendes gesagt wird, wie hey, du verkomplizierst aber auch wirklich immer alles. Ja, also wenn du quasi in deinem Bedürfnis, Dinge zu klären, nicht ernst genommen, sondern noch mehr abgewertet wirst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das ein systemisches Problem ist. Und deshalb glaube ich, du hast es gesagt, irgendwann muss man gehen, manchmal ist das eben nicht so einfach und deshalb ist es wichtig, auch da den Mut nicht zu verlieren, auch im Nachhinein immer wieder zu sagen, es geht hier gerade gar nicht um eine Verkomplizierung. Sie und ich haben unterschiedliche Meinungen und es ist, finde ich, total sinnvoll, den Hergang entweder noch einmal zu beleuchten oder Strukturen aufzubauen, die in Zukunft das verhindern könnten. Ja? Also einfach Stärke zeigen, weil es geht ja genau darum, dass du unterdrückt werden sollst, dass du klein gehalten werden sollst und du zeigst dich jetzt also groß, egal wie sich es im Innen anfühlt.
Finde ich echt schwer vorstellbar bei der Opferstruktur, wie du sie anfangs beschrieben hast, ne, wie die oft zumindest sind.
Ja, die sind ja nicht immer so. Es gibt Beziehungen auf privater Ebene, wo zwei starke Personen am Anfang in eine Beziehung treten und irgendwann bleibt von einer von diesen Personen nur noch super wenig übrig, weil sie eben systematisch gegaslightet wurde. Und das fand ich spannend, was du gerade meintest, dass es dann immer wieder Hoffnung gibt. Ne? Hoffnung ist ja dann so die Währung, an der man sich irgendwie noch entlang hangelt. Und da gibt's auch das Phänomen der Kontrastierung, ne? Dass dann sozusagen in so einem missbräuchlichen, gaslighting, manipulativen System die schönen Momente überproportional überbewertet werden, weil sie halt im Gegensatz zu den schlechten stehen. Und dann merken die Leute schon gar nicht mehr, hey, die schönen Momente sind normale Beziehungsmomente, ja, sondern das sind dann die, die eben rechtfertigen, dass man bleibt, dass man nicht geht und so weiter. Und im Job sind das dann andere Faktoren, ne, wie irgendwie, oh, ich weiß nicht, ob ich noch einen anderen Job finde, ich brauche das Geld und so. Also es gibt dann eben diese eigenen Rechtfertigungen.
Genau, die Rahmenbedingungen, die einen letztlich in der Abhängigkeit lassen.
Ja.
Und darum geht es ja eben, dass man das feststellt. Und das kann natürlich auch in kleinen Changierungen auch in anderen Beziehungen stattfinden, dass man so merkt, bin ich hier gerade noch ich oder müsste ich eigentlich mein authentisches Selbst ein bisschen anders darstellen, mir meine Bedürfnisse bewusster machen, mich klarer äußern etc. Es gibt noch, also Gaslighting jetzt in diesem Prozess ist ja wirklich heftig und kann natürlich kleine Züge haben und da ist einfach nur wichtig, so ein bisschen wahret oder wehret den Anfängen, damit man eben merkt, wann das überhaupt stattfindet.
Aber ein ganz wichtiger Punkt für psychische Gesundheit ist eben, dass man seiner eigenen Wahrnehmung vertrauen kann. Und deshalb ist es, glaube ich, schon gut, wie du auch sagst, dann mit dem Coach zu sprechen, mit einem HR-Business-Partner, mit Freunden, ne, mit der eigenen Familie. Und es ist auch wichtig für Unternehmen, darüber nachzudenken, wie sie Systeme aufbauen können, in denen psychologische Sicherheit herrscht. Also durch klare Kommunikationsregeln, dass so eine verborgene Kommunikation auch gar nicht durchkommen kann, ne? Weil es immer Leute gibt, die das auch mitkriegen oder wo ganz klare Regeln für eine gute Fehlerkultur, für eine Transparenz herrschen. Also dass eben auch von Anfang an klar gemacht wird, dass es eine Kultur gibt, in der der Teamzusammenhalt, die gute Kommunikation wichtig sind.
Und das könnte man ja auch, bevor man irgendwo neu anfängt zu arbeiten, quasi als präventive Maßnahme mal überprüfen, ne? Oder zumindest mal erfragen.
Und jeder kann auch immer ein Mitarbeitendengespräch erbitten. Ne? Also das ist immer möglich. Und das ist ja genau das, wie wir auch dann mit Opfern von Gaslighting arbeiten, dass die ihre Stimme wiederfinden und dass die sich innerlich überhaupt erstmal wieder die Erlaubnis zu geben, eine Berechtigung zu haben, sich zu äußern. Und dafür möchten wir eben heute motivieren.
Genau. Und ja, hier dann beispielsweise in der Beratung, im Coaching oder auch in den Online-Kursen eben auch wirklich zu merken, hey, das sind meine Stärken, das sind meine Talente, auf die kann ich mich auch überhaupt wieder berufen, die kann ich wieder fühlen. Weil es ist wirklich so, dass das sukzessive in ganz heftigen solchen Beziehungen eben sukzessive abgebaut wird, bis man eben das Gefühl hat, jetzt kann ich gar nichts mehr oder ich kann nicht mehr alleine.
Und deshalb
oder
auch ein Bewerbungsprozess woanders ja auch schwer wird. Ne?
Eben, man hat dann nicht mehr so viel Kraft und...
Und wenn dir jemand sagt, das bildest du dir ein oder stell dich nicht so an oder so, dann muss man schon mal immer ein bisschen hellhörig werden, weil es einfach überhaupt gar keine Berechtigung gibt, die Wahrheit und die Wahrnehmung eines anderen Menschen in Frage zu stellen. Man kann sich ja konstruktiv darüber auseinandersetzen, aber es gibt kein falsches Erleben, sagt Johann immer. Und das finde ich irgendwie ein super Spruch. Es macht ja keiner absichtlich, also zumindest nicht im gesunden Zustand, zu erzählen, hey, aber wir haben doch im Meeting XYZ vereinbart.
Den Spruch habe ich mir übrigens nicht selber ausgedacht, den habe ich dann einfach adaptiert von einem einen ganz fantastischen Professor früher, der das immer sagte und ich finde, es hält mir immer noch so nach. Das heißt natürlich nicht, dass alles, wie man es erlebt, genauso ist, aber wichtig ist, das erstmal so stehen lassen zu dürfen und dann eben zu gucken, in welche Richtung, wie genau zeigt sich das eigentlich?
Und jetzt haben wir ja gesagt, dass es für Opfer von Gaslighting total wichtig ist, das überhaupt mal zu erkennen, dass es stattfindet. Weil dadurch, dass es eben eine Destabilisierung der eigenen inneren Wahrnehmung und des Selbstwertes ist, fällt ja diese Erkenntnis an sich schon schwer, ne? Weil man sich das selbst gar nicht zutraut zu sagen, okay, ich merke, hier läuft was schief. Und dann finde ich es aber total spannend, wir sind ja damit eingestiegen zu sagen, dass es auch dem oder der Gasleiterin nicht immer bewusst ist, was er oder sie tut.
Das finde ich unvorstellbar, also ja, weil das ja so mit System ist.
Nee, das sind ja häufig auch Biografien, die stark übergriffig und missbräuchlich in Beziehungen mit Bezugspersonen waren, die systematisch den Wert des Kindes geschattert haben sozusagen. Von daher möchte ich auch noch einmal zum Schluss dieser Folge dafür sensibilisieren, dass auch die Täter Opfer waren in den allermeisten Fällen. Und wenn du dich jetzt in dieser Folge vielleicht erkennst und denkst, scheiße, manchmal, wenn ich unter Druck bin oder wenn ich selbst Angst habe, dass ich nicht gut ankomme in der Firma oder wenn ich mich vielleicht schambehaftet fühle oder sehr, sehr klein in meinem eigenen Selbstwert, dann neige ich schon dazu, manchmal die Wahrheit ein bisschen zu verdrehen. Dann neige ich schon dazu, systematisch vielleicht dafür zu sorgen, dass man weniger mich als der andere sich selbst in Zweifel zieht. Dann möchte ich dafür sensibilisieren, dass auch du das lernen kannst, Beziehungen auf Augenhöhe zu führen. Dass du es lernen kannst, deine eigenen Kommunikationsfähigkeiten zu trainieren, dass man es auch lernen kann, sich zu entschuldigen, dass es darum geht, Verantwortung zu übernehmen und dass diese tiefe Ursachenforschung und die Selbstreflexion auf jeden Fall super lohnenswert sind, weil letztendlich jemand viel mehr Macht, Autorität und Anerkennung hat, wenn er oder sie auch mal sagen kann, hey, dafür übernehme ich Teilverantwortung, ich habe da auch was falsch gemacht. Ne, sich entschuldigen kann, vielleicht ja auch durch einen geklärten Umgang mit den eigenen Gefühlen von Angst, von Machtanspruch, von Kontrollwahn sich auseinanderzusetzen, um dann zu merken, hey, ich kann auch ein neues Verhalten entwickeln. Ne? Also überall da, wo es ein Opfer gibt, gibt es eben auch einen Täter. Und das heißt, wir sprechen ja nicht nur über die Menschen, die dem zum Opfer fallen, sondern wir sprechen auch über die Menschen, die sich selbst in ihrem Potenzial verhindern, weil sie ihr eigenes Haus nur deshalb als groß empfinden, weil sie andere Häuser klein machen.
Und häufig aber im Keller vielleicht sich eigentlich gar nicht so groß fühlen, ne?
Genau.
Also in diesem ganzen Leid waren das doch jetzt so ganz ermutigende Schlussworte. Also in beide Richtungen, ihr könnt was verändern. Und auch das ist ernst gemeint. Also meldet euch gerne mit solchen Themen bei uns. Und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Mal ein bisschen schwerere Kost, aber mit Ausblick auf Verbesserungen. Bewertet uns gerne, schreibt uns gerne, schickt uns eure Fragen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank.